Kunstradio. Radiokunst.
Die glänzende Wilmane Ruda, 1839 bis 1911 aus Brünn, gab ihrer Geige einen merkwürdig großen und hinreißenden Ton und ihrem Spiel, sagte man bei aller Leidenschaft, eine seelenvolle Keuschheit nach, wodurch jedes ihrer Konzerte zu einem nachhaltigen Erlebnis wurde.
In die Geige, um die Geige und um die Geige herum. The Relative Violin, Teil 2. Guten Abend im Kunstradio sagen
Fritz Ostermeier
und Heidi Grundmann. Vorige Woche stellten wir Ihnen 4 Kurzhörspiele zum Generalthema Geige vor, die als Auftragswerk zu dem Projekt The Relative Violin von John Rose beim Inventionen 89 Festival in Berlin entstanden sind.
In der heutigen Sendung bringen wir 3 weitere Hörspiele, die die Geige in mehr oder minder seltsame Zusammenhänge stellen. Zum Beispiel Rambo und die Geige. Ein bis heute doch eher unerforschtes Terrain der Musikwissenschaft. Die Inventionen 89 dauern noch bis 23. Februar. Das integrierte Geigenfestival ist am 19. Jänner zu Ende gegangen. In Berlin zu bewundern aber sind noch die selbstgebauten Violinenobjekte des John Rose sowie Filme und Installationen zum Thema.
Als Ginette Neveu, 1919 bis 1949, Flugzeugabsturz, mit 7 Jahren ihren ersten Geigenwettbewerb gewann, wünschte sie sich als Belohnung eine automatische Pistole, das stürmische Mädchen.
Mythos Geige. Wie kein anderes Instrument hat die Geige in der westlichen Musik eine Aura gewonnen, die weit über ihre eigentliche klangliche Funktion hinausreicht. Der im 17. Jahrhundert beginnende Siegeszug der Instrumente der Streicherfamilie hat die Geige als führendes und melodietragendes Instrument, sei es im Orchester, in kleineren Besetzungen oder in der solistischen Rolle, zu einem Sinnbild des Klassischen in der Musik werden lassen. Ihre Flexibilität und Körpernähe prädestinierte die Violine als Träger eines neuen, subjektiven und affekthaltigen Ausdrucks. So erreicht die Geige im 19. Jahrhundert den Zenit ihrer Stellung und charismatischen Ausstrahlung. Der Teufelsgeiger, Paganini war wohl seine dämonischste Inkarnation, verkörpert weit mehr noch als der Tastentitan den Typus des virtuosen Solisten schlechthin. Um die Geige rankt sich, anders als um die Maschine Klavier, wenn wir von dessen Erwärmung durch Joseph Beuys einmal absehen, der Mythos des Organischen und Anthropomorphen. In diesem Assoziationsfeld sind ihre Symbolisierungen vielfältig und ambivalent. Identifikationen mit dem weiblichen Körper, mit den himmlischen Gefilden, aber auch mit dunklen, religiösen Zügen, bis hin zur Allegorie des Knochenmanns, der mit seiner Fiedel in hohlen, fahlen Quinten zu einem letzten Danse macabre aufspielt. Die Violine ist eine Ikone des Wohlstands, der Qualität, der Eleganz, des feinen Geschmacks und vergangener goldener Zeiten. Bei Auktionen, in Ausstellungen und historischen Sammlungen erweist sich die Violine als gesuchtes Kunst- und Sammelobjekt. Das als beseelt gedachte Instrument ist zum Fetisch im doppelten Sinne geworden. Als kostbares, materielles Objekt und als Träger einer vermeintlich unverwechselbaren Klangpersönlichkeit.
Die Geige, das war also die einzige Vorgabe für die Kurzhörspiele, die zum Berliner Festivalprojekt The Relative Violin in Auftrag gegeben wurden. Die 4 dieser Werke, die wir im Kunstradio bereits vorgestellt haben, waren nicht nur inhaltlich, sondern auch formal sehr verschieden. Ein Hörspiel hatte die Form eines populären Sketches, ein anderes verwendete lautpoetische Elemente, ein drittes war eine Schallplattencollage und das vierte nahm ein Handlungsschema, Geiger übt und wird unterbrochen, stellte es durch eine Montage aus Musik und Sprache akustisch dar und ließ durch die Wahl des Materials noch zusätzliche Bedeutungsebenen einfließen.
Bei den drei Beispielen, die Sie heute hören, werden jeweils circa 10 Minuten lang mehrere Stränge unterschiedlichsten akustischen Materials miteinander verwoben. Das Resultat sind drei ganz verschiedene Geigengeschichten, die anzuhören auf jeden Fall ein Vergnügen ist. Das fand übrigens auch das erstaunlich zahlreiche und ausdauernde Publikum, dem die Hörspiele bei ihrer Uraufführung in der Berliner Akademie der Künste vorgeführt wurden.
Rambo, der neue Mythos der Trivialkultur einerseits und die Geige, alter Mythos der Hochkultur andererseits, stehen in Annette Kurz' Hörspiel für zwei entgegengesetzte Möglichkeiten der menschlichen Existenz. In ihrer Montage aus Filmmusik und Szenen, einer Legende und einem Vortrag geht es ihr um den Gegensatz von Zerstörung und Fantasie, Krieg und Kunst.
Fräulein Cornelia Vasile, 1948, spielte die Symphonie Espagnole von Lalo und es gab reines Staunen, wie sich hinter so harmloser, lustiger, bewimperter, stämmiger Blondheit solches Geigengenie verstecken konnte.
Hören Sie Rambo und die Geige, die Radio-Erstaufführung eines Hörspiels der beim WDR arbeitenden Autorin Annette Kurt.
Und so war er auch. Kräftig wie der Bär.
Na, sieh mal einer. Der Kleine hier ist Soldat. Rambo. John Jay.
Schnell wie die Gazelle und zart wie das Lamm in den Händen der Schwachen.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich habe mir Ihre Akte mal kurz durchgesehen. Äußerst interessanter Stoff. Rambo, John Jay. Geboren am 7.6.47 in Bowie, Arizona. Von indianisch-deutscher Abstammung. Ist ja eine erstaunliche Kombination. Eintritt in die Armee am 8.6.64, Spezialausbildung für leichte Waffen, Hubschrauberausbildung und einige Fremdsprachen studiert.
Zwischen Ordnung und Chaos besteht ein Spannungsverhältnis. Es wird immer Menschen geben, die es für ihre heilige Aufgabe halten, Chaos zu stiften. Und sei es nur, um Ordnung zu zerstören. Andere wieder sehen es als ihre heilige Aufgabe an, Ordnung herzustellen, wenn auch nur, um Chaos zu vermeiden.
Im Krieg haben sie nachweislich 59 Feinde getötet, bekamen 2 Silver Star-Auszeichnungen sowie 4 Purple Hearts-Auszeichnungen und die Tapferkeitsmedaille. Sie sind ganz schön rumgekommen.
Schweiß und Blut waren seine unzertrennlichen Begleiter.
Erickson, weichen Sie den Einsatz ab! Das bringt ihn um, er wird in Stücke gerissen!
Freunde hatte er nicht.
Wirklich sicher, dass der Mann zuverlässig ist? Wir können es uns nicht leisten, jemanden einzusetzen, der vielleicht unter dem Brocken dieser Hölle zusammenbrechen könnte.
Brock? Lassen Sie mich nur eins sagen. Rambo ist der beste Frontveteran, den ich kenne. Eine fehlerfreie Kampfmaschine mit nur einem Gedanken, einen Krieg zu gewinnen, den andere schon verloren haben. Und wenn gewinnen sterben heißt, dann würde er auch das, ohne nachzudenken und ohne Angst. Ach so, nur noch eine Sache. Was Sie vorhin Hölle nannten, nennt er sein Zuhause.
Seine Sehnsüchte... Keiner sollte sie je kennenlernen.
Nimmst du mich mit?
Ja.
Du bereust es ganz sicher nicht.
Ja.
Rambo?
Ja.
Du vergisst vergisst mich nicht.
Mit starken Waffen zog er aus, die Gerechtigkeit zu verteidigen, wobei ihm sein Pfeil und Bogen als bester Kamerad beistand.
Wenn ich mir die Violine und den Bogen anschaue, denn die beiden gehören ja unzertrennlich zusammen, dann wüsste ich gerne, ob dieses Zwillingspaar in irgendeiner Weise verwandt ist mit Bogen und Pfeil, seinen todbringenden Vorfahren. Ist der Bogen des Bogenschützen mit hinzugefügtem Resonanzraum der Vorläufer der Violine? Ist der Geigenbogen, wenn er über die Saiten streicht und ihn herzbewegende Töne entlockt, der Pfeil? Wie dem auch sei, die Violine stellt vielleicht die erstaunlichste Entwicklung und Veredelung dieser mörderischen Waffe dar.
Doch eines Tages geschah es. An den blauen Bergen, dem endlosen Dschungel, im undurchdringlichen Dickicht. Sein stahlharter Körper glänzte in der Sonne.
Ein Athlet wird vom Wunsch geleitet zu gewinnen.
Plötzlich fand er es. Das Gottesgeschenk, das Zeichen, ein merkwürdiges Ding. Ein hölzerner Körper, eine Stange mit Pferdehaar. Ein Geheimnis?
Die Violine ist aus 82 oder 84 einzelnen Holzteilen zusammengesetzt, wobei die Decke oder der Boden aus einem oder zwei Teilen besteht. Für den Boden, die Zarren und die Schnecke wird Ahorn verwendet. Fichte für die Decke, Ebenholz für das Griffbrett und Buchsbaumholz, Rosenholz oder Ebenholz für die Wirbel, den Geigenhals und den Saitenhalter. Der gute Klang eines Instrumentes hängt von verschiedenen Faktoren ab. Von der Auswahl und dem Alter des Holzes, vom Modell, von der Wölbung der Decke und des Bodens, von der Stärke des Holzes, von der Spannung des Bassbalkens, der die Decke stützt, von der Geschmeidigkeit des Lackes, von der Spannung und Stellung des Stimmstockes, eines kleinen Zylinders aus Tannenholz, der zwischen Boden und Decke geklemmt wird, der schon bei einer Verschiebung um einen Zehntel Millimeter den Klang verändert. Vom Zuschnitt des Steges, vom Winkel, den die Saiten mit dem Steg bilden, und von der Stärke der Saiten. Zu all diesen Faktoren kommen noch der Geschmack und sogar der Charakter des Geigers, der sein Instrument nicht nur nach Klangfülle und Tragfähigkeit auswählt, sondern auch als Spiegelbild seiner eigenen Persönlichkeit.
Violine, dies ist eine Violine, klang es aus den Erdspalten. Von nun an wird sie dir dein Freund, dein Mitbezwinger sein. Verteidige deine Welt mit dieser kleinen Waffe.
Der Bogen ist dem Schwert eines Ritters vergleichbar. Er ist ein Werkzeug und muss gut in der Hand liegen. Das Pferdehaar wird an der Spitze und am Froschende befestigt. Es wird von einem Pflock am Ende gehalten, der mit Schraube und Öse angeschraubt wird. Die Stränge dieses Pferdehaares müssen zugleich kräftig und elastisch sein. Sie kommen meistens aus Kanada oder Sibirien. Wenn der Bogen auch noch so schön erscheint, seinen wahren Wert kann nur der Geiger beurteilen.
Die Laute, die er mit dem Ding vollbrachte, waren schöner als alles, was er je gehört hatte. Seidiger als der Duft der Sirenen, köstlicher als der Geschmack des tibetanischen Bergwassers. Von nun an waren sie niemals mehr getrennt, bis in alle Ewigkeit zusammengekettet. Von nun an begann er sein Spiel.
Der Ton wird aus einer Violine hervorgelockt, ihr gleichsam entrissen. Vielleicht ist gerade die Sublimierung der Waffe zum Musikinstrument das wesentliche Element, dass sowohl nach innen wie nach außen ein weites Gebiet in sympathetische Schwingungen bringt.
Da aber sein Spiel so seltsam unerträglich für seine Feinde war, gewann er jeden Kampf. Sein Spiel faszinierte ihn so sehr, dass er alles um sich vergaß. Die großen Kanonenkugeln prallten ab an ihm. Er verlor sich in der Musik, die ihm von nun an alles ward. Er ging ein in die Schönheit, umhüllt von zarter Musik.
Dann gibt es also den Berührungspunkt zwischen Kinnhalter und Kinn, dem anatomischen Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Affe. Jeder Affe könnte vom anatomischen her gesehen Klavier oder Cello spielen, Flöte blasen oder Trommeln. Aber nur der Homo sapiens kann Violine spielen.
Rambo und die Geige von Annette Kurt. Ein Hörspiel, das wie auch die zwei noch folgenden als Auftragswerk für The Relative Violin beim Berliner Inventionen Festival entstanden ist.
The Orientation of Blind Horses and Deaf Milkmen, so nennt Thorsten Müller sein Hörspiel und spielt damit auf folgende bekannte Scherzfragen an.
Wie trabt ein blindes Pferd durch eine krumme Gasse? Und wie hört ein tauber Milchmann seine Flaschen? Antwort: gar nicht.
Der Untertitel des Stückes lautet lapidar: eine kurze Radiostudie zur Geschichte der Violine. Das Verzeichnis der Studienteilnehmer ist beachtlich.
Roland Barth, französischer Schriftsteller.
Wilhelm Heckenbauer, deutscher Geigenbauer.
Charles Ives, amerikanischer Komponist.
Nigel Coombs, englischer Geiger.
Thorsten Müller, deutscher Kontrabassist.
Phil Minton, englischer Sänger.
Michael Rubin, amerikanischer Geiger. Verrückt.
Paul Zukowski, amerikanischer Geiger. Normal.
William Faulkner, amerikanischer Schriftsteller.
Claude Lévi-Strauss, französischer Anthropologe.
Und Walker Percy, amerikanischer Schriftsteller.
Teresina Thua, 1866 bis 1956, soll sich bis ins hohe Alter durch spontane Frische ihres Spiels ausgezeichnet haben. Wenn ihr eine Passage misslang, spielte sie dieselbe mit den Augen weiter und nahm das Publikum im Sturm.
Thorsten Müller lebt in Hamburg, ist freier Radioproduzent und hat als Kontrabassist mit den meisten Musikern der europäischen und amerikanischen Improvisationsszene zusammengearbeitet.
Hören Sie The Orientation of Blind Horses and Deaf Milkmen von Thorsten Müller.
Gehört auch das Wissen der richtigen Einschätzung der verschiedenen Geigenbauschulen. Die wesentlichen: Italien, Frankreich, Deutschland. Klassische Vertreter dieser Schulen haben wir hier vorliegen. Wir haben hier eine Guadagnini aus Italien, eine Vium aus Frankreich und eine Sebastian Klotz aus Deutschland. Wenn man
höre
von verschiedenen Bass. Schulen spricht, meint man...
Etwas, was direkt der Körper des Sängers ist und mit ein und derselben Bewegung aus der Tiefe der Stimmhöhlen der Muskeln, der Schleimhäute, der Knorpel und aus der Tiefe der slawischen Sprache einem zu Ohren kommt. Als wenn ein und dieselbe Haut das innere Fleisch des Ausführenden und die Musik, die er singt, überspannen würde. Diese Stimme ist nicht persönlich. Der Mensch, der sich oder den Mann mit einem Adjektiv versieht, wird einmal verletzt, ein andermal belohnt, immer jedoch konstituiert. Es gibt ein Imaginäres der Musik, dessen Funktion es ist, das Subjekt, das sie hört, zu beruhigen, zu konstituieren. Vielleicht deswegen, weil die Musik gefährlich ist, alte platonische Idee, da sie zur Wollust, zum Sich-Verlieren verführt. Extrovertiert oder aufdringlich wäre. Die Rauheit ist der Körper in der singenden Stimme, in der schreibenden
Beloved USA, how the Christ forgetting Christ haunted death deals in the Western world. I came to myself in a grove of young pines and the question came to me. Has it happened at last? Here I sit, in any case, against the young pine, broken out in hives and waiting for the end of the world. Safe here for the moment though, flanks protected by a rise of ground on the left and an approach ramp on the right. The carbine lies across my lap. My spirits rise. Even if worse comes to worse, is there any reason why the four of us cannot live happily together, sip toddies, eat Campbell's chicken and rice, and spend the long summer evenings listening to Lola play the violin and reading aloud from the world's great books, stacked right alongside the cases of early time, beginning with Homer's first words, sing, O goddess, the anger of Achilles, and ending with Freud's last words. But we cannot help them, and cannot change our own way of thinking on their account.
Sollten wir zum Abschluss den Vergleich dieser drei Instrumente damit antworten, dass wir uns noch einmal konträr zur G-Seite die E-Seite anhören, möglichst in der gleichen Tonfolge. Wir beginnen wieder mit der italienischen Geige. Es ist wirklich eine
He's not conscious of what inspired it, but he had nothing definite in mind. He's not aware of any mental image or process that natural intellectual work in creating something he can satisfy being a pleasure, perhaps a pleasure. How can you substitute the mountain for his friend's character?
Geige, eine Sebastian Klotz aus Mittenwald. Viele Gedanken macht mir die Liebe.
Zeitweilig wird durch eine winzige Verletzung in meinem Kopf ein wahres Sprachfieber ausgelöst. Findet ein ganzer Aufmerksamkeit. Ich bin nur meine Nummer als Maschine aus, die sich selbst umhängt. Als Leierkasten, das im Vogel schwankt und auf einen neuen Spieler dreht und für nie verschwindet. In der Redseligkeit gibt es nichts, das die bis zum Überdruss getriebene Wiederholung verhinderte. Sobald ich durch einen Zufall in mir einen gelungenen Satz hervorbringe, wird dieser Satz zur Formel, die ich nach Maßgabe der Beruhigung wiederhole, wie er mir scheint. Ich treue ihn wieder. Ich nähere mich davon. Vom Schluck auf befallenen Kindern oder Dementen ähnlich verschlinge ich meine Wunde unaufhörlich und würge sie wieder herauf. Ich wickle auf. Ich hasple ab. Ich durchschieße das Gewebe des Liebestextes und fange wieder von vorn an.
Whether he is or not. He cannot empty himself asleep because he is not what he is, and he is what he is not. Beyond the unlamped world, I can hear the rain shaping the wagon that is ours. The load that is no longer theirs that felled and sawed it, nor yet theirs that fought it, and which is not ours either.
Die vorangegangenen Betrachtungen haben das Problem der Kunst mehrfach gestreift. Und vielleicht sollte man kurz zeigen, wie sich in dieser Perspektive die Kunst auf halbem Wege zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und mythischem oder magischem Denken einfügt. Denn jeder weiß, dass der Künstler zugleich etwas vom Gelehrten und etwas vom Bastler hat. Mit handwerklichen Mitteln fertigt er einen materiellen Gegenstand, der gleichzeitig Gegenstand der Erkenntnis ist. Es stellt sich nun die Frage, ob das verkleinerte Modell, wie es auch der Geselle als Meisterstück zu liefern hat, nicht immer und überall der Typus des Kunstwerks überhaupt ist. Denn es scheint, dass jedes verkleinerte Modell eine ästhetische Berufung hat. Denn woher, wenn nicht aus seinen Dimensionen, nähme es diese dauernde Kraft?
Sie hörten The Orientation of Blind Horses and Deaf Milkmen von Thorsten Müller.
Hörspiel Nummer 3, das letzte im kleinen Kunstradio Geigenfestival, stammt von Kay Mortley, einer australischen Künstlerin, die seit 1981 in Paris lebt. Kay Mortley erhielt für ihre experimentellen Hörstücke zahlreiche Preise, so gleich dreimal den Prix Futura.
Schon lag die Geige der Teresa Milanollo, 1827 bis 1904, mit einem leichten Ruck an ihrer Schulter. Und im Augenblick ging auch der schön gehaltene Ton durch die Räume und durch alle Seelen.
Ich bin interessiert, akustische Formen zu finden, die zu einem bestimmten Thema passen, das irgendetwas sein kann. Ein Gedanke, ein Gefühl, eine Situation, ein Ort, eine Person oder sogar eine Idee. Formen, die einem Thema angemessen sind, aber es zugleich aufklären, übertreiben, aufsprengen, in Frage stellen.
Schreibt Kay Maudley zu ihrem Hörspiel The Man in the Metro. Die Formen sind in diesem Fall
die Ich-Erzählung.
Ein kleines Mädchen erinnert sich auf Englisch an einen alten Violinspieler in einem Gang der Metrostation.
Die Passantenbefragung.
Eine erwachsene Frau macht eine Radioumfrage nach dem Verbleib des alten Mannes.
Die O-Ton-Geräuschkulisse.
Paris, Metrostation Opera.
Musikalische Elemente und Anklänge an das Kindermärchen und an Kinderreime.
The Man in the Metro von Kay Maudley. Dauer 13 Minuten.
He used to play in the metro. I think he was fairly old, about 70 or so. He used to sit on this small chair holding his violin.
Once upon a time, there was a man. He used to play the violin in the metro, so I'm told.
An old man, always with a brown jacket, brown shoes, and maybe sometimes he'd wear a hat or something on his head. I was going to see a friend, and I had to use that corridor to change metro lines. That's how I discovered where he used to stay all the time, all week. Suppose it was a Saturday, cold time of the year, like November or December. Because that year I used to often go and see that school friend. I noticed him because he always used to watch people passing, walking by. He'd sometimes even stop playing his violin just to watch people, as if they were magic. Thank you.
violoniste qui était dans le métro, dans le pont. On m'avait dit qu'il était dans le couloir de la Courneuve. Vous ne l'avez jamais vu?
Ça me dit rien
du tout. Et puis on m'a dit que depuis 2 mois, il n'était plus là. C'était un monsieur assez âgé, je crois.
Non, voilà, j'ai jamais vu. Ah bon, il y avait un mime, derrière il y avait un gars qui a des gars qui jouaient la clarinette de temps en temps, mais un violoniste, ça ne dit rien.
La clarinette, ouais. Il n'est pas là aujourd'hui, il est dans
non.
Quel couloir?
Non, là, ça s'entend.
Il y a des tambours et de l'accordéon aujourd'hui.
Ah bon? Ah mais d'habitude, il y en a un qui est juste derrière, qui joue de la clarinette.
Ah, juste derrière vous?
Ouais, ouais. Ah, bon. Et il n'est pas là, là, parce que ça sent, je l'entends. Ah.
Bonjour, je cherche, est-ce que vous avez jamais vu un monsieur qui joue du violon dans le métro, dans le couloir du métro?
Je sais pas.
Vous ne l'avez pas vu?
Non.
Non.
Il n'y en a pas aujourd'hui.
Bonjour. Je suis à la rue. Est-ce que vous avez jamais vu un monsieur qui joue du violon dans le couloir de la Courneuve?
Ah, je sais pas, moi.
Non? Vous ne l'avez pas vu. Bonjour, je cherche un monsieur qui joue du violon dans le couloir de la... Vous ne l'avez jamais vu?
On s'occupe pas de ça, madame.
Ah bon?
I suppose I noticed him because the look he had in his eyes, a look that one can see in a child's eyes, as if everything was magic or beautiful or wonderful, even though he looked very poor and maybe he had a sad life or something.
Personne, hein. Il faut chercher, demander à la RATP peut-être, il va vous dire.
Ah ouais. Je suis à la recherche d'un monsieur qui joue du violon dans le métro. Est-ce que vous l'avez vu?
Ah non, je peux pas vous dire. Non, je
vous
sais pas.
Vous l'avez
du tout,
jamais
hein.
Vu?
Je sais pas, il y en a déjà un qui passe, un vieux monsieur, mais il y en a plusieurs hein, qui passent à chaque fois, alors je peux pas vous dire, je sais pas lequel.
Qui a un violon?
Oui, qui a un violon. Mais vous le connaissez ou pas?
Moi, je le connais pas. On m'a parlé de lui.
Parce que je sais qu'il y a un très, très vieux monsieur qui joue du violon, mais il vient pas tous les jours ici. Hein. Et, mais il y en a tellement dans toutes les galeries que je peux pas vous dire. Hein. Je sais pas. Hein. Faudrait faire les galeries pour bien faire.
Je les ai faites à peu près, mais je ne les trouve pas.
Parce qu'il est toujours pareil, il n'est pas là tous les jours aussi.
Ouais, c'est ça.
Je peux pas vous dire, je sais pas. Hein.
Ok, merci.
Je vous en prie.
I talked to him once. I was walking by and I saw his face and his look and everything. And I looked in my bag and looked for some money I had. I decided to give him about 5 francs. So I went over to him and put them in his box. He stopped looking at people and started looking at me. With the same smile in his eyes and said in an enchanted way, "Thank you very much, dear girl." Then we started chatting about how cold it was. Then I said goodbye and he recognized me the next time I came. But then he didn't anymore.
Thank you.
Non, je pars à 3 heures comme hier. C'est plus perturbé qu'hier.
Bonjour. Je suis à la recherche de monsieur qui joue du violon. Et on m'avait dit qu'il allait peut-être aux alentours du RER.
Ah, mais je ne connais pas.
Vous ne l'avez pas vu ?
Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu de violon.
Non. Il était avant dans la rame de la Courneuve.
Ah, qui joue le...
Oh, c'est pas ma rame.
C'est pas le violon, c'est...
Non, ça s'appelle... c'est l'accordéon, c'est ça aujourd'hui.
Non, la harpe.
Mais un violon.
C'est l'arc. Comme ça, c'est la harpe. Hein. Dans un métro, ça m'étonnerait. Oui, l'arc, oui. Il est sous mon... L'arc. Ah oui, j'en ai. C'est... En plus, c'est...
Non, c'est pas une harpe. C'est un violoncelle.
Oui, mais l'arpe aussi, je le connais. Il le prend toujours sous mon quai. Il joue tout le temps.
Voilà. C'est la ligne, c'est ce que dit madame.
Oui, c'est sous la ligne 7.
I don't know where he lives. I don't know anything about him, except what he gave me as an image. I saw him for about 2 years there, then suddenly I didn't see him anymore. I looked for him for a while, then thought that he might have changed metro station. Because maybe all the people knew him too well. He wasn't getting any money, or maybe he'd stopped doing it. Or maybe he'd died, or I don't know. He was rather old, and obviously he didn't remember people's faces and things quite clearly. I always thought he did, because he keeps on looking at people in the same way, but then I realized that he was doing that to everyone. I think when he disappeared, I felt a bit sad because of what might have happened to him.
Did you miss the music?
No. I missed his face.
Hey, diddle diddle, the cat and the fiddle. The cow jumped over the moon. The little dog laughed to see such fun, and the dish ran away with the spoon.
Das war The Man in the Metro, ein Hörspiel zum Thema Geige von Kay Motley, ein Auftragswerk des Berliner Inventionenfestivals.
Die Zwischenzitate zum Thema Frau und Geige stammten aus Lost Women of the Violin, einer Textcollage von Madeleine Bernsdorf, abgedruckt im Katalog der Inventionen 89.
Im nächsten Kunstradio ein gemischtes Doppel. Dreckige Großstadtklänge von Patrick Mohn und ländliches Glockenspiel von Josef Hauser.